Bevor diese Folge startet, in der Podimo-App findest du jetzt schon 4 Staffeln von Steig nicht ein. Um direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält Schilderungen von Gewalt. In den frühen 1970er Jahren ist das Taxigeschäft noch eine Männerdomäne. Linda Thomas ist eine von den wenigen Frauen, die damals als Taxifahrerinnen ihren Lebensunterhalt verdienen. Die 22-Jährige ist in ihrem mitternachtsblauen Single Gazelle in Port Talbot und Umgebung unterwegs. Das imposante Stahlwerk und hochgelegte Schnellstraßen prägen das Stadtbild der südwalisischen Küstenstadt. Einen historischen Stadtkern sucht man hier vergebens. Die industrielle Revolution hat ihre Spuren hinterlassen. Stillgelegte Kohlebergwerke findet man in der hügeligen Umgebung zuhauf. Hier kennt man sie. Und hier kennt sie sich aus. Linda ist im Sandfields-Viertel von Port Talbot aufgewachsen. Sie hat die örtliche Sekundarschule besucht und anschließend einen kaufmännischen Kurs am College absolviert. Linda wollte eigentlich Stenotypistin werden, landete stattdessen aber in einer der örtlichen Wäschereien. Ein Arbeitsumfeld, in das es damals viele Frauen verschlägt. Linda behagt es auf Dauer aber nicht. Anfang 1973 wechselte sie die Branche und arbeitete seitdem als Taxifahrerin für einen Fahrdienst in ihrer Heimatstadt. Ein Beruf, in dem sie ihre kommunikative Ader voll und ganz ausleben kann. Linda ist ein fröhliches Naturell, eine von denen, die schnell mit anderen ins Gespräch kommen. Obwohl sie erst Anfang 20 ist, weiß sie bereits ganz genau, was sie will. Aktuell lebt sie zwar noch mit ihrer Mutter unter einem Dach, aber eines Tages will sie sich den Traum vom Eigenheim erfüllen. Ein Haus auf dem Hügel, mit Blick über Port Talbot. Ein Traum, auf den Linda hart hinarbeitet. Sie freut sich über jedes verdiente Pfund, das sie auf der Habenseite verbuchen kann. Lindas Job ist für sie Beruf und Berufung gleichermaßen. Sie sitzt gern im Taxi. Einen fremden Menschen im eigenen Wagen mitzunehmen, birgt aber auch ein gewisses Risiko. Damals wahrscheinlich noch mehr als heute. Denn Anfang der 1970er Jahre gibt es noch keine trackbaren Handys und Apps, bei denen Dienstleister und Kunden persönliche Daten hinterlegen müssen. Damals ist es noch üblich, ein Taxi telefonisch über einen Festnetzanschluss zu bestellen. Oder, noch anonymer, über eine Telefonzelle. Als Linda am Mittag des 20. Juni 1973 ihre Schicht antritt, weiß sie noch nicht, wer im weiteren Tagesverlauf zu ihr ins Taxi steigen wird. Sie ahnt nicht, dass der erste Fahrgast des Tages auch ihr letzter sein wird. Du steigst in den Bus, ins Taxi, nimmst eine Mitfahrgelegenheit an. Eine scheinbar harmlose Entscheidung. Aber plötzlich ist dein Leben ein anderes. Oder es ist schlagartig vorbei. Mein Name ist Alex und das ist Steig nicht ein. Ich werde dir in jeder Episode einen Fall vorstellen, bei dem ein Mensch beim Falschen eingestiegen oder der Falsche zugestiegen ist. Der Fall und das Tatgeschehen werden unter Rückgriff auf journalistische Quellen und Aussagen von Betroffenen, Tätern und dem familiären und sozialen Umfeld der Beteiligten rekonstruiert. Wir nehmen dich mit auf eine Fahrt, die in einer Tragödie endet. An diesem Mittwochmittag nimmt die Taxizentrale den Anruf eines Mannes entgegen. Die Eckdaten werden per Funkspruch an Linda weitergegeben, ein gängiges Prozedere. Abholort, das Hongkong Inn, ein Pub im Stadtzentrum von Port Talbot. Fahrtziel, eine kleine Gemeinde, die nördlich von Port Talbot liegt. Eine Strecke von knapp 5 Kilometern. Linda stellt sich auf eine kurze, 10-minütige Fahrt ein, die ihr 1 bis 2 Pfund einbringen dürfte. Nähere Informationen zu ihrem Fahrgast erhält sie an diesem Mittwoch nicht. Denn der Mann hatte seinen Namen bei der Taxibestellung über die Zentrale nicht genannt. Linda macht sich also auf den Weg zum Pub. Eine Taxifahrerin, noch dazu so eine junge, ist zu dieser Zeit noch ein ungewöhnlicher Anblick. In der Gegend kennt man die zierliche, 22-Jährige mit dem schulterlangen braunen Haar und den Stirnfransen zumindest vom Sehen. Auch an diesem 20. Juni 1973 zieht Lindas Taxi die Blicke in Port Talbot auf sich. Ihr dunkelblauer Singer-Gesell wird im weiteren Tagesverlauf noch mehrmals auf der Straße gesehen. Allerdings nicht in der Nähe ihres ursprünglichen Fahrziels. Linda kehrt im weiteren Tagesverlauf nicht wie üblich zur Taxizentrale zurück. Sie reagiert nach ihrem letzten Einsatz auch nicht mehr auf Funksprüche. Ein untypisches Verhalten für die 22-Jährige. Lindas Chef macht sich Sorgen. Vielleicht hat sie ihre Schicht aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen, ohne sich in der Zentrale abzumelden. Der Mann kontaktiert Lindas Mutter und fragt nach, ob sie zu Hause ist. Fehlanzeige. Die Mutter weiß auch nicht, wo sie ist. Ein erstes ungutes Gefühl wächst jetzt zur Sorge aus. Deshalb wird die Polizei verständigt. In Port Talbot ist Linda keine Unbekannte. Als junge Taxifahrerin ist sie hier so etwas wie eine kleine Rarität. Weil Linda am helllichten Tag in ihrem Taxi unterwegs ist, geht man in der Polizeiwache nicht gleich vom Schlimmsten aus. Dennoch halten die örtlichen Polizisten Ausschau nach ihr und ihrem Fahrzeug. Später am Nachmittag wird Lindas geparkter Singer Gazelle dann auf einem Grünstreifen gefunden. Das Fahrzeug wurde ganz in der Nähe des Pubs abgestellt, bei dem Linda Stunden zuvor ihren ersten und offenbar letzten Fahrgast des Tages angenommen hatte. Der Wagen ist verlassen. Auf den ersten Blick wirkt Lindas Taxi aufgeräumt. Keine zerbrochenen Scheiben, keine Spuren eines Kampfes. Eigentlich alles wie immer. Wären da nicht die zwei ausgeschlagenen Zähne, die Beamten bei genauerem Hinsehen im vorderen Fußraum entdecken. Ein Abgleich mit Lindas zahnärztlichen Unterlagen wird später zweifelsfrei ergeben, dass es ihre Zähne sind. Eine verstörende Entdeckung, ein Straftatbestand steht jetzt im Raum. Die Polizei stuft die Umstände von Lindas Verschwinden als verdächtig ein. Linda wurde offenbar massive Gewalt angetan. Aber von wem? Und warum? Fragen, die Ermittelnden jetzt dringend klären müssen. Lindas letzter Fahrgast könnte etwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben. Aber es gelingt der Polizei erstmal nicht, den Mann namhaft zu machen. In der Taxizentrale wurden keine weiteren Angaben zu dem Anrufer vermerkt. Zu diesem Zeitpunkt ist unklar, ob Linda noch lebt oder womöglich getötet wurde. Die Ermittelnden können auch nicht ausschließen, dass sie irgendwo gegen ihren Willen festgehalten wird. Deshalb leiten sie umgehend erste Suchmaßnahmen ein und machen das Verschwinden der jungen Frau öffentlich. Die Polizei will Lindas letzte Bewegungen nachzeichnen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Tatsächlich melden sich zeitnah mehrere Personen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Darunter auch ein Polizist, der gerade nicht im Dienst war, als er Lindas Taxi sah. Er gibt an, dass er das Fahrzeug am Mittwochnachmittag gesehen hatte. Linda saß aber nicht selbst am Steuer, sondern auf dem Beifahrersitz. Ihr Blick habe starr und ausdruckslos gewirkt. Sie habe sich nicht bewegt. Der Zeuge erinnert sich weiter, dass auf dem Fahrersitz neben Linda ein Mann saß. Die letzte Sichtung des Tages erfolgte etwas später im Bereich der Ortschaft Becklin. Zwei Zeuginnen geben an, ihnen sei ein Taxi am Rande eines entlegenen Waldgebiets aufgefallen. Die beiden älteren Frauen waren gerade mit ihren Enkeln spazieren, als sie das Fahrzeug bemerkten. Am Steuer saß demnach ein Mann. Neben ihm auf dem Beifahrersitz eine, Zitat, junge, hübsche Frau, die seitlich ans Fenster gelehnt war und weggetreten wirkte. Anhand der Zeugenaussagen gelingt es den Ermittelnden, ein ungefähres Bewegungsprofil des Wagens nachzuzeichnen. Die beiden ausgeschlagenen Zähne sprechen für die Ermittelnden dafür, dass Linda unter Gewaltanwendung dazu genötigt wurde, dem Täter das Steuer zu überlassen. Das Taxi wurde auf einer Verbindungsstraße gesehen, die von der Ortschaft Bryn nach Maesteg führt, gut 15 Kilometer von ihrem ursprünglichen Fahrziel entfernt. Es ist unklar, ob Linda zum Zeitpunkt der letzten Sichtung nur bewusstlos war oder ob ihr tödliche Gewalt angetan wurde. Was genau sich im Wagen abspielte, können die Ermittelnden anhand von Zeugenaussagen nicht rekonstruieren. Aber der Umstand, dass der Täter das Taxi im Anschluss wieder zurück nach Port Talbot gelenkt und es dort abgestellt hat, ist bemerkenswert. Der Täter ist offenbar risikobereit. Denn die Gefahr, dass Zeugen ihn beim Abstellen des Taxis mitten in der Stadt beobachten, war durchaus gegeben. Ein Risiko, das der Mann offenbar billigend in Kauf nahm. Wer ist der Mann, der neben Linda auf dem Fahrersitz gesichtet wurde? Die Ermittelnden suchen Antworten und hoffen, dass sie diese im Hongkong Inn finden. Sie führen Befragungen in dem Pub durch, zu dem Linda am Tag ihres Verschwindens bestellt wurde. Tatsächlich erinnert man sich hier an einen Gast, der an besagtem Tag auf Zechtour war und zusammen mit Linda gesehen wurde. Trevor Howell. Mittelgroß, durchschnittliche Statur, braunes Haar, kurzer Frisur. Ein Allerweltsgesicht. Allerdings hatte ein markantes Tattoo auf dem Unterarm. Ein Auge, das von einem Dreieck umschlossen wird. Ein Symbol, das auch als das allsehende Auge bekannt ist. An jenem Mittwoch trug Howell laut Angaben einen blauen Arbeitsoverall und trank 6 bis 7 Biere. Dazu wurde Whisky serviert. Im Hongkong Inn lässt sich Howell laut Angaben des Barpersonals nur sehr unregelmäßig blicken. Ihm eilt der Ruf des Vagabunden voraus. Einer, der auch mal mit Hippies am Strand kampiert und ziellos durch die Gegend zieht. Der 28-Jährige wuchs, wie Linda auch, in Port Talbot auf. Anders als Linda fand Howell seine frühe Berufung im Leben aber offenbar nicht. Es hielt ihn nicht lange in Port Talbot. Er zieht schon seit Jahren von Ort zu Ort und hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Schrotthändler, Küchenkraft im Hotel, Bauarbeiter, Landarbeiter, Schausteller, Howell hat sich bereits in vielen Bereichen versucht. In der Vergangenheit fiel er schon wegen verschiedener Gewalt- und Sexualdelikte auf, die gegen junge Frauen und eine Teenagerin gerichtet waren. Ein mehrfach verurteilter Straftäter mit einer gewalttätigen Ader, der jetzt auch im Fall der vermissten Linda zum Hauptverdächtigen wird. Während die Suche nach der jungen Taxifahrerin weiterläuft, wird jetzt auch nach Howell gefahndet. Eine Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Denn der 28-Jährige hat keinen festen Wohnsitz. Er könnte praktisch überall sein. Das Internet und die sozialen Medien liegen damals noch in weiter Ferne. Die Ermittelnden sind also dazu gezwungen, klassische, analoge Ermittlungsarbeit zu leisten. Sie veröffentlichen eine Personenbeschreibung und eine Zeichnung von Howells Tattoo in verschiedenen Zeitungen. Außerdem führen sie groß angelegte Befragungen in der Gegend durch. Dabei erfahren sie, dass Howell am Abend von Lindas Verschwinden einen Gebrauchtwagen kaufte. Einen klapprigen, rotgrauen Comma-Cop-Van, den er für gerade mal 19 Pfund von einem Händler in Bengen erwarb. Die Polizei folgt jetzt der Spur des Fahrzeugs. Und die führt sie von South Wales ins englische Sussex, genauer gesagt nach Brighton. Die Ermittelnden haben einen Hinweis bekommen, dass besagter Comma-Cop-Van hier an einen Schrotthändler weiterverkauft wurde. Ein Team von 10 walisischen Ermittlern wird also nach Brighton entsandt, um die weiteren Ermittlungen vor Ort zu unterstützen. Die Polizei hört sich um. Auch bei den lokalen Hippies, die ihr Nachtlager regelmäßig am Strand aufschlagen. Die Hinweise auf einen jungen Mann, der nachts am Strand schlief und tagsüber im blauen Arbeitsoverall Sonnenbaden war, häufen sich. Die Ermittelnden sind sich sicher, dass es sich bei dem Mann um Howell handelt. Er hatte sich in Brighton unter dem Namen Taffy vorgestellt und behauptet, er sei ein Rallye-Fahrer. Außerdem hatte er seine Schuhe einem der Hippies überlassen. Angeblich, weil er darin wunde Füße bekam. Die Ermittelnden vermuten aber vielmehr, dass Howell die Schuhe loswerden wollte, um Spurenmaterial zu beseitigen. Die Schuhe werden als mögliche Beweismittel beschlagnahmt und zur forensischen Untersuchung nach Wales geschickt. Die Befragungen in der Gegend von Brighton ergeben zudem, dass Howell eine Uhr in einem örtlichen Schmuckladen versetzte. Außerdem wurde er in einem Hotel und bei einem Transportunternehmen vorstellig. Der 28-Jährige war auf der Suche nach einem Job. Die Ermittelnden vermuten, dass ihm langsam das Geld ausgeht und er sich noch ganz in der Nähe aufhält. Paul versuchte nicht nur an Geld zu kommen, sondern auch sein äußeres Erscheinungsbild zu verändern. Er schnitt sich die Haare und entledigte sich seines blauen Overalls. Zuletzt wurde er in einem abgegriffenen hellblauen Hemd und schokoladenbrauner Hose gesehen. Während die Suche nach dem Verdächtigen Trevor Howell an der englischen Südküste fortgesetzt wird, appelliert dessen Vater über die Medien an seinen Sohn. Zitat: Ich mache mir schreckliche Sorgen und appelliere an Trevor, wo auch immer er gerade ist, sich bei der Polizei zu melden. Wenn er irgendwas über den Verbleib des Mädchens weiß, möchte ich, dass er mit der Polizei spricht. Er soll auf jeden Fall zur Polizei gehen. Aber die Worte des Vaters laufen ins Leere. Das erhoffte Zeichen von Howell bleibt aus. Zeitgleich läuft in Wales die Suche nach der vermissten Linda weiter. Die Polizei fährt mittlerweile das große Besteck auf. Mehr als 100 Beamte aus ganz Südwales beteiligen sich an der Suche. Aber das Suchgebiet ist riesig. Die Hügel, Wiesen und Wälder zwischen Port Talbot und dem Ort ihres Verschwindens werden gefühlt von links auf rechts gedreht. Auch Metalldetektoren kommen zum Einsatz. Mitarbeiter der Bergrettung, Forstarbeiter, Polizeianwärter und Dutzende Freiwillige aus der Gegend schließen sich den Suchmaßnahmen an. Eine Tauchstaffel der Polizei wird hinzugezogen, um die Docks von Port Talbot, den nahegelegenen Stausee und die Entwässerungskanäle zu überprüfen. Zeitweise unterstützt ein Hubschrauber der Armee die Maßnahmen aus der Luft heraus. Aber trotz intensiver Suche scheint Linda wie vom Erdboden verschluckt. Die Hoffnung darauf, sie doch noch lebend zu finden, schwindet. Linda wird seit mittlerweile 9 Tagen vermisst. Dann, am 29. Juni 1973, die Nachricht, die viele befürchtet, aber niemand erhofft hatte. Ein Spaziergänger, der mit seinem Hund unterwegs war, hatte eine Frauenleiche in einem stillgelegten Bergwerkschacht im dicht bewachsenen Forst von Becklen gefunden. Die Leiche lag mit dem Gesicht nach oben. Ihr Körper war mit Steinen bedeckt. Es ist Linda, wie die spätere Obduktion ergibt. Ihre blaue Jeans war zum Auffindezeitpunkt heruntergezogen, was für eine sexuell motivierte Tat sprechen könnte. Forensische Hinweise auf einen sexuellen Übergriff gibt es allerdings keine. Dafür sind Lindas Rippen gebrochen. Milz, Leber und Darm weisen Risse auf. Laut dem Gerichtsmediziner wurde mit massiver Gewalt auf den Körper der 22-Jährigen eingewirkt. Die Verletzungen stammen demnach von heftigen Schlägen oder Tritten. Linda wurde offenbar das Opfer eines Gewaltexzesses. Sie wurde buchstäblich zu Tode geprügelt. Lindas Handtasche wurde nicht am Ablageort der Leiche gefunden. Der Täter hatte sie offenbar mitgenommen. Deshalb steht auch ein mögliches Raubmotiv im Raum. Das Waldgebiet, in dem Linda gefunden wurde, ist mit einem Fahrzeug nicht zugänglich. Die Person, die Linda getötet hat, muss ihren Leichnam also über eine längere Strecke hinweg zu Fuß getragen haben. Das Versteck im Schacht war gut gewählt. Dass der Hund des Spaziergängers etwas Verdächtiges erschnüffelte und sein Herrchen zum Ablageort führte, reiner Zufall. Kurz nach dem Leichenfund bekommen die Ermittelnden in Wales dann auch den alles entscheidenden Hinweis auf ihren Tatverdächtigen. Ein Zeuge aus dem knapp 500 Kilometer entfernten Pembrokeshire hatte sich an die Behörden gewandt und von einem Mann berichtet, der das Tattoo des Gesuchten auf dem Arm trägt. Der Mann wird noch an Ort und Stelle festgenommen. Es handelt sich tatsächlich um den Tatverdächtigen Trevor Howell. Er hatte sich offenbar von Brighton aus an die Westküste abgesetzt. Howell wird nach Port Talbot überstellt, wo er zum Fall der getöteten Linda befragt wird. Er räumt zwar ein, dass er am 20. Juni 1973 zu Linda ins Taxi stieg und diese während der Fahrt körperlich anging, zu seinem Motiv und zum weiteren Tatverlauf macht er allerdings keine Angaben. Er könne sich an nichts mehr erinnern. Seine Erinnerung setze nach dem ersten Schlag gegen Linda aus. Der 28-Jährige erklärte weiter, dass er an besagtem Tag viel Alkohol trank, bevor er zu Linda ins Taxi stieg. Außerdem habe er Mandrax und Dexedrin zu sich genommen. Arzneistoffe, die missbräuchlich auch als Rauschmittel verwendet werden und im Zusammenspiel mit Alkohol zu Wechselwirkungen führen können. Alles nur eine Zufallstat? Die Ermittelnden zweifeln an der Darstellung des 28-Jährigen. Sie halten es für möglich, dass Howell die junge Taxifahrerin ganz bewusst als Anschlagsziel ausgewählt haben könnte. Vielleicht war er in der Vergangenheit schon mal Lindas Fahrgast. Vielleicht wusste er, dass sie an diesem Tag Dienst haben würde. Der Prozess gegen Trevor Howell beginnt im November 1973 vor dem Crown Court in Swansea. Die Anklage lautet auf Mord. Eine 11-köpfige Jury wird in den nächsten Tagen über die Schuldfrage entscheiden. Vor Gericht mimt Howell weiterhin den Vergesslichen. Bei seiner Befragung gibt er an, dass er sich zum Tatzeitpunkt buchstäblich im Nebel befand. Zitat: Es war, als ob ich mich selbst beim Reden beobachtete und jemand anders das Reden für mich übernahm. Es war, als ob ich mich in einer ganz eigenen Welt befand. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass ich sie mit der Faust geschlagen habe. Ich wusste, dass ich gerade etwas Falsches getan hatte. Aber das Ausmaß war mir in diesem Moment nicht bewusst. Ich wusste, dass es falsch war. Aber ich war so verwirrt, dass ich keinen klaren Gedanken fassen konnte. Daran, wie er Lindas Leichnam anschließend zu Fuß ins Waldgebiet schleppte und im stillgelegten Bergwerkschacht versteckte, kann er sich angeblich nicht erinnern. Howell erzählt weiter, dass er nach der Tat Panik bekam. Er habe sich noch am selben Abend einen alten Gebrauchtwagen besorgt und sich nach Brighton abgesetzt. Als er die Suchaufrufe in den lokalen Zeitungen entdeckte, sei er weiter nach Pembrokeshire geflüchtet. Eine Erzählung, an der die Staatsanwaltschaft Zweifel hegt. Denn Howells Vorstrafenregister ist lang, wie alle Anwesenden im Saal jetzt erfahren. Es weist in Summe 15 Einträge auf. Darunter verschiedene Eigentumsdelikte, aber auch der sexuelle Missbrauch einer 14-Jährigen im Raum London und eine schwere Körperverletzung zum Nachteil einer jungen Frau in Brighton. Ähnlich wie bei Linda ging Howell damals äußerst brutal vor. Er brach einem seiner Opfer den Kiefer. Aus Howells Strafakte geht hervor, dass er in der Vergangenheit bereits mehrfach inhaftiert wurde. Zuletzt 1972, ein Jahr vor Lindas Tötung. Nur 6 Tage vor dem Angriff auf Linda wurde Howell wegen der versuchten Vergewaltigung einer weiteren Frau in Porthcawl angeklagt und auf Kaution entlassen. Ein fataler Vertrauensvorschuss, wie sich jetzt zeigt. Im Prozessverlauf zeichnet sich mehr und mehr das Bild eines gewaltbereiten Sexualstraftäters ab. Ein Wiederholungstäter, der am 20. Juni 1973 tödlich eskalierte. Nach einem einwöchigen Prozess zieht sich die Jury für ihre Beratung zurück und befindet Howell einstimmig des Mordes schuldig. Obwohl sich Howell bis zuletzt auf vermeintliche Erinnerungslücken berufen hatte, sieht es der Richter als erwiesen an, dass der N20er mit Vorsatz handelte und keinen Respekt vor dem Leben hat. Er geht davon aus, dass Howell ein sexuelles Motiv hatte, das er nicht verwirklichen konnte, und Linda im Weiteren ohne jedes Gefühl von Reue tötete. Zitat: Die Jury hat sie einstimmig des brutalen Mordes an einer völlig unschuldigen jungen Frau schuldig gesprochen. Ich bin überzeugt, dass sie darauf aus waren, sie sexuell zu missbrauchen. Basierend auf den Informationen, die mir vorliegen, betrachte ich sie als eine Person, die für eine unbestimmte Zeit eine Gefahr für Frauen darstellen könnte. Das Urteil des Richters lautet auf lebenslang, was in Howells Fall bedeutet, Haft bis zum Tode. Als der 28-Jährige in Handschellen aus dem Saal geführt wird, ertönt ein lauter Zwischenruf von der Zuschauertribüne. Ich hoffe, sie verfolgt dich. Sie war erst 22, als sie starb. Linda war so etwas wie eine Vorreiterin. Eine, die sich über damals geltende Konventionen hinwegsetzte und ihren eigenen Weg im Leben ging. Linda trank gerne Radler mit ihren Freunden. Sie hatte ein Herz für Tiere, liebte die Musik von Cliff Richard und den Hollies. Sie spielte regelmäßig Fußball-Toto und spekulierte auf den ganz großen Gewinn. Sie hoffte auf einen Geldregen, stieg aber dennoch jeden Tag aufs Neue in ihren Singer Gazelle. Denn Linda war auch bereit, hart für ihre Ziele zu arbeiten. Als sie im Sommer 1973 ihren letzten Fahrgast aufnahm, spart sie gerade auf einen gemeinsamen Spanienurlaub mit einer Freundin hin. Sie war dankbar für jede Fahrt, die sie in diesen Tagen machen konnte und vertraute darauf, dass nur die Richtigen einsteigen. Mit Trevor Howell stieg allerdings der Falsche ein. Am 13. August 2017 verstirbt er infolge einer schweren Lungenentzündung und einer Sepsis. Vor seinem Tod litt Howell unter einer fortschreitenden vaskulären Demenz. Eine Krankheit, die das Wahrnehmungsvermögen vermindert. Und Howell vielleicht auch vergessen ließ, dass er Lindas letzter Fahrgast war. Das war Steig nicht ein. Ein Podcast von Podimo. Mit mir, Alex.
Hat dir diese Folge gefallen? In der Podimo-App gibt es bereits viele weitere Folgen von Steig nicht ein. Um jetzt direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.